Stellt euch vor, ihr lebt in einer medizinisch unterversorgten Region. Der Weg zum nächsten Arzt ist weit. Und wenn ihr krank werdet, dauert es lange, bis ihr behandelt werden könnt. Vielleicht zu lange. Klingt nach Krisengebiet oder Entwicklungsland. Irgendwo weit weg. Ist aber tatsächlich Deutschland. Besonders in ländlichen Regionen gibt es schon jetzt zu wenig Landärztinnen und Landärzte. Damit das in Zukunft anders wird, haben Länder wie Niedersachsen die Landarztquote für Medizinstudierende eingeführt. Hier kann man sich auch bewerben, wenn man kein Abitur hat. Meine Gesprächspartnerin in dieser Folge hat das gemacht und studiert jetzt an der MHH Medizin. Was Lara Engelke bewogen hat, Landärztin zu werden und warum man auch ohne Abitur natürlich eine kompetente Ärztin oder Arzt werden kann, darüber haben wir in dieser Folge gesprochen. Und gemeinsam mit mir seid ihr wieder direkt Inside MHH.
Fast 4000 Studierende, mehr als 10.000 Beschäftigte, jeden Tag Tausende von PatientInnen. Die Medizinische Hochschule Hannover ist eine kleine Stadt in der Stadt. Wie funktioniert das Zusammenspiel auf dem Campus? Inside MHH nimmt euch mit zu dem Ort, an dem die Medizin zu Hause ist.
Lara, du studierst Medizin an der MHH. Üblicherweise ist das Medizinstudium mit einer Bewerbung verbunden und die Zugangsvoraussetzung für ein Studium in Deutschland, das ist die allgemeine Hochschulreife. Das ist bei dir ein bisschen anders. Kannst du mir sagen, wie du dazu gekommen bist, an der MHH Medizin zu studieren?
Ja, also eine Bewerbung brauchte auch ich. Ich musste sie nur beim Land Niedersachsen einreichen damals und dort musste ich auch schon gleich den Vertrag einreichen. Eingereicht habe ich einmal mein Fachabitur und mein Zeugnis von der Berufsausbildung. Das ist nämlich Pflicht, wenn man in Deutschland oder Niedersachsen Medizin studieren möchte ohne Abitur, dann braucht man mindestens eine Examensurkunde zur Kranken- und Gesundheitspflegerin von 2,5 mit der Endnote 2,5. Und man braucht Realschulabschluss oder ein Fachabitur. Ich hatte jetzt ein Fachabitur und die Berufsausbildung. Und damit habe ich mich beworben und habe dann eine Zusage bekommen, erstmal zum Bewerbungsgespräch. Und dann wurde ich eingeladen in die Ärztekammer Niedersachsen. Ja, und dort hatte ich dann ein Bewerbungsgespräch und dort wurden dann die 60 Besten ausgewählt und haben dann einen Studienplatz bekommen.
Das sind jetzt erstmal ganz viele Informationen, aber vielleicht fangen wir erstmal damit an, dass dieses Manko, wenn man das sagen darf, oh, da studiert einer Medizin ohne Abitur, natürlich mit den Voraussetzungen, die du erfüllen musst, ja durchaus übererfüllt ist. Das heißt, du hast erstens dein Fachabitur gemacht, hast zweitens schon eine medizinische Ausbildung, ne, in der Krankenpflege gemacht und hast dort ein Examen gemacht. Und alle, die denken, dass jemand ohne Abitur nicht ein kompetenter Mediziner werden kann, dem muss man natürlich auch sagen, dass die Voraussetzung, ein Medizinstudium erfolgreich zu absolvieren, ja erstmal drei Staatsexamen sind. Ne? Also bis man dann Arzt ist, hat man, glaube ich, mehrmals unter Beweis stellen müssen, dass man kompetent genug ist, um eben in diesem medizinischen Beruf zu arbeiten. Aber du hast auch gesagt, es gibt dort ein Gespräch und es gibt dort eine Auswahl. Das heißt, es ist schon ein bisschen begrenzt. Das können jetzt nicht Hunderte machen, sondern es gibt eine begrenzte Anzahl an Plätzen.
Genau, die begrenzte Anzahl an Plätzen sind 60 Leute für Niedersachsen. Das wird aufgeteilt, 18 kommen nach Hannover und die anderen kommen nach Göttingen oder nach Oldenburg. Ich hatte mich auch explizit für Hannover beworben, also man kann Wünsche abgeben und da stand Hannover auf Platz 1. Ich komme selber auch aus Hannover und habe hier auch Lebensumstände, die das einfach, ja, wo es einfach wichtig ist, dass ich hier vor Ort bin.
Und da muss man natürlich sagen, Niedersachsen hat natürlich einen hohen ländlichen Raum. Das ist ja auch eine Sache, warum diese Quote nicht nur gefordert wurde, sondern jetzt auch aktiv angegangen wird. Du hast gesagt, du bist eine von denjenigen, die das machen. 40, 60 Plätze hört sich erstmal wenig an, aber das ist ja jedes Jahr der Fall, dass diese Quote gemacht werden kann. Hast du, wir haben das im Intro gehört, dass da eine Unterversorgung droht. Was hat dich bewogen, gerade dich eben auf diesen Studiengang, diesen medizinischen Studiengang bewerben, wo man am Ende ja Landärztin in deinem Fall auch werden muss?
Ja, bei mir war das auf jeden Fall die Berufserfahrung, die mir die Entscheidung leicht gemacht hat tatsächlich. Ich hatte jetzt im Oktober 10-jähriges Dienstjubiläum. Das heißt, ich habe einfach auch viele Bereiche schon in der Klinik miterlebt und habe auch während der Ausbildung in einem ambulanten Pflegedienst damals nebenher gearbeitet. Und gerade dort habe ich aktiv die Arbeit der Landärzte mitbekommen. Eine Voraussetzung im Vertrag ist, dass man Allgemeinmedizinerin oder Internistin wird. Ich meine, neu in diesem Jahr ist dazugekommen der Pädiater, also die Kinderärzte. Ist ja auch ziemlich große Lücken, gerade im ländlichen Bereich. Und ja, damals die Arbeit auf dem Land in der ambulanten Pflege, dort habe ich auf jeden Fall die Engpässe mitbekommen schon, die wir hier haben. Das hat mich dazu bewogen und natürlich auch der Grund, dass ich dort einen Studienplatz leichter bekommen habe, dadurch, dass ich nur ein Fachabitur habe und kein reguläres Abitur mit einem super 1.0er NC.
Gerade die Landarztversorgung, du hast das angesprochen, du hast gemerkt, dass es auf dem Land durchaus Defizite gibt. Warum ist denn das gerade für dich so wichtig?
Ja, ich habe in der Arbeit in der Klinik erlebt, dass gerade die Palliativmedizin mich sehr gefesselt hat und ich habe auch viele Palliativpatienten zu Hause betreut.
Also Patientinnen und Patienten, die so schwer krank sind, dass sie wahrscheinlich sterben werden und dann aber natürlich auch begleitet werden auf diesem Weg, der eben nicht ausschließlich in einer Klinik natürlich angeschlossen ist, aber wo die Begleitung des Patienten, des Menschen vielleicht doch ein bisschen anders ist, als das vielleicht in einem normalen Klinikalltag ist. Kann man das so sagen?
Ja, das ist richtig. Und das ist ein großes Gut, wenn man das zu Hause machen kann. Es ist natürlich einmal die Frage, ist es familiär überhaupt möglich, das durchzuführen, weil das ist eine große Aufgabe. Ich habe das selber Anfang 2023 erlebt mit meiner Großmutter, die wir zu Hause gepflegt haben, ein paar Wochen und auch palliativmedizinisch versorgt haben und die auch zu Hause dann versterben durfte. Und das war ein ganz großes Geschenk für meine Großmutter und aber auch für uns. Und das benötigt einfach gute Ärzte, die auch nach Hause kommen zu einem, weil mit einem sterbenden Patienten kann ich nicht mehr in eine Praxis fahren. Das funktioniert nicht.
Ja, und Niedersachsen ist ein großes Bundesland. Da sind die Wege weit und je weniger Ärzte es gibt, desto länger sind eben auch die Strecken. Und das muss ja nicht unbedingt auch bedeuten, Menschen ein würdevolles Sterben ermöglichen zu können, sondern es kann natürlich auch bedeuten, dass es akute Notfälle gibt, wo Zeit dann ja wirklich eine Rolle spielt. Deswegen ist das erstmal schön, dass du dich dafür entschieden hast. Das bedeutet aber auch, das ist aber auch schon eine Verpflichtung. Du kannst jetzt nicht einfach sagen, ich habe es mir anders überlegt, Dankeschön, ich gehe jetzt vielleicht doch in die Forschung oder bleibe in der Klinik. Nein, du musst da tatsächlich einen Vertrag erfüllen.
Genau, das ist richtig. Also man muss einen Vertrag erfüllen, man muss ihn unterschreiben und man muss sich auch dran halten. Ansonsten steht auch ganz klar im Vertrag drin, dass man eine Strafzahlung durchführen muss von 250.000 Euro. Das ist natürlich eine enorm große Summe und es macht Sinn, sich da mehr als eine Nacht drüber zu schlafen, ob man das machen möchte. Aber ich war da so von überzeugt, dass ich das unbedingt machen möchte. Und durch meine Berufserfahrung wusste ich auch, ich möchte auch Internistin werden. Ich weiß, die Chirurgie, das ist ein spannendes Fach und ich möchte das niemandem absprechen. Aber es ist nicht meins. Wir hatten jetzt im ersten Studienjahr den Präparierkurs. Also dort musste ich mir eingestehen, die Fingerfertigkeit, das ist nicht mein Fachgebiet. Genau, ich habe auch als Krankenschwester, ich arbeite nebenbei immer noch als Krankenschwester. Und dort bin ich auf einer interdisziplinären Intensivstation, wo wir auch chirurgische und internistische Patienten betreuen. Und da ist mein Steckenpferd schon auch die Innere. Und es war auch in der Ausbildung schon immer die Innere. Deswegen hatte ich da bei dem Vertrag nicht die Sorge, dass sich da bei mir nochmal groß was ändern wird.
Du hast natürlich auch einen gewissen Vorteil. Du hast nicht nur eine Ausbildung schon im medizinischen Bereich gemacht, auch in der Pflege. Du hast da auch schon Berufserfahrung. Siehst du das als Vor- oder als Nachteil, dass du eigentlich schon eine medizinische Grundvoraussetzung hast?
Also für mich sehe ich das als Vorteil, denn ich erlebe gerade bei jüngeren Kommilitonen, dass die einfach auch noch sehr schwammig sind und schwimmen und überlegen, was für ein Arzt, was für eine Ärztin möchte ich werden. Und da ist mein Weg natürlich vorgegeben. Ich bin da sehr dankbar für und sehe das schon auch als Vorteil, dass ich da einfach ja medizinische Vorbildung habe.
Wie erlebst du denn das Studium an der MHH? Gibt es da so ein paar Aspekte, die dich da besonders herausfordern? Das Medizinstudium ist ja nicht ohne Grund nicht nur limitiert, sondern ich habe es schon angesprochen, man muss mehrere Staatsexamen, also mehrere Prüfungen wirklich machen. Es ist ein immenser Erwerb an Wissen notwendig, grundsätzlich, um einfach den menschlichen Körper kennenzulernen, um zu wissen, wie der funktioniert. Man braucht ein gutes visuelles Vorstellungsvermögen. Man braucht auch Durchsetzungskraft irgendwo. Wie erlebst du das Studium? Ja, vielleicht auch im Vergleich zu deiner Arbeit.
Ja, das Studium hat mich nochmal vor ganz anderen Herausforderungen gestellt. Also ich bin seit 7 Jahren im Berufsleben und bin dann irgendwie zur MHH gekommen und dachte, so, ich bin jetzt im Berufsleben und so ein Mensch bin ich jetzt und ich bin irgendwie fertig gereift. Aber das hat mir dieses Studium nochmal so beigebracht, dass es einfach nie aufhört, dass man immer wieder über sich hinauswachsen muss. Und so ging mir das auch. Also man fällt auch mal auf die Klappe im Studium und es läuft dann auch mal irgendwie blöd. Aber das Wichtigste und das größte Learning, was ich jetzt hatte, war überlegen, woran lag es jetzt und weitermachen. Und dann auch mit den jungen Kommilitonen ins Gespräch zu kommen und zu fragen, wie macht ihr das, wie geht ihr das an? Weil da muss man sich nichts vormachen. Die haben einfach eine viel bessere Lernstrategie entwickelt. Ich meine, Leute, die ein super gutes Abitur haben, die haben das ja auch nicht geschenkt bekommen. Also Bestimmt. Die haben da richtig was für getan. Und ich bin ja momentan noch in der Vorklinik im zweiten Jahr. Und das ist sehr Biologie, Physik, Chemie, Mathe-lastig. Und dann einfach mit denen in Kontakt zu kommen und zu fragen, könnt ihr mir helfen? Könnt ihr mir das nochmal erklären? Das ist total super. Und da erlebe ich die MHH sehr, sehr offen. Ich finde, es ist ein sehr offenes Miteinander dort. Und da ist niemand, der irgendwie mit dem Finger auf mich zeigt und sagt, boah, die studiert hier aber Medizin ohne Abitur.
Gibt's das? Hast du das erlebt, dass Menschen dir negativ gegenübergetreten sind, weil die sagen, ja, ohne Abitur, das kann doch gar nicht sein? Also, überspitzt gesagt?
Ja, das habe ich erlebt. Aber
und überlebt, hoffe ich.
Und überlebt. Aber nur in den sozialen Medien. Also okay. Die MHH, die hatte ja auch schon mal einen Beitrag über mich gesendet oder bei Hallo Niedersachsen war ich auch schon. Und da gab es schon negative Kommentare, aber es gab auch sehr, sehr viele positive Kommentare. Und so auf mich zu ist noch nie jemand gegangen und hat gesagt, du hast kein Abitur, du hast es nicht verdient, den Studienplatz zu haben oder so. Ich glaube, das macht dann auch keiner.
Genau, also ich meine, wenn man dann hört, was du ja schon, welchen Weg du schon gegangen bist, dann ist es ja, wie ich gesagt habe, ne, du bist ja nun zu Recht eben da drin. Aber eine Sache, die mich interessiert, ich habe mich da mal informiert, ist, du hattest gesagt, du warst bei der Ärztekammer. Und da gab es ein worauf wird denn da besonders Wert gelegt? Gucken die sich an, ist die gut in Mathe, ist die gut in Physik, ist die gut in Biologie? Oder geht es da vielleicht eher auch um mehr kommunikative, soziale Aspekte, die man einfach erfüllen muss?
Ja, also man wurde da ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen, weil man gar keine Idee davon bekommen hat, was man dort leisten muss. Das Einzige, was klar ist, man wird gefilmt und jemand sitzt im Nebenraum oder eine Gruppe sitzt im Nebenraum von 3-4 Leuten und die bewerten das. Und es gab 4 Räume und man hatte pro Raum 5 Minuten Zeit. Und es gab dann einen Raum, da musste man einfach sagen, warum bin gerade ich eine gute Ärztin? Warum bin ich gut dafür geeignet, das Medizinstudium aufzunehmen? Also da musste man einfach so ein bisschen gut für sich sprechen. Und die anderen 3 Räume, dort gab es Fallbeispiele, die man dann einfach managen musste. Man musste immer 1-2 Minuten vor dem Raum warten, hat dann einen Zettel bekommen und da stand ein Fall drauf. Und dann ist man in den Raum reingegangen, dort gab es Schauspielpatienten und dann musste man dieses Problem irgendwie beheben. Aber eine medizinische Vorbildung war da jetzt nicht für nötig. Was mir nur zugute gekommen ist, dass ich einfach schon auf unglaublich viele Menschen getroffen bin in meinem Leben.
Ja, das ist durchaus ja für junge Menschen, kann das ja eine Herausforderung werden auf dem Land in so einer Praxis. Da sehe ich den Menschen nicht ja nur ausschließlich als Patienten, sondern wenn ich vielleicht im Land bin, in der ländlichen Region, da kennt ja jeder jeden, ne? Da hat man ja nochmal einen anderen Zugang, den man zu diesen Menschen haben muss. Und das ist ja auch etwas, ja, was man als Medizinerin oder Mediziner oder angehender Mediziner, Medizinerin auch lernen muss. Das ist in so einem universitären Kosmos nicht immer einfach, oder?
Ja, aber das weiß ich auch sehr zu schätzen. Das finde ich eigentlich ganz angenehm, dass man die Leute auch öfter wieder sieht, weil so in der Klinik ist es oft so, man sieht die Patienten und man versorgt sie gut und dann gehen sie und wenn es gut läuft, sieht man sie nie wieder. Und das weiß ich aber in der Praxis sehr zu schätzen und finde das schön, dass man auch ja so eine Art Familienarzt wird. Also man ist dann teilweise für die Kinder zuständig, für die Eltern, für die Großeltern und man hat einfach, man kann ja auch eine viel bessere Anamnese erheben und das damit steht und fällt so viel, dass man einfach gut über die Patienten Bescheid weiß. Und ich sehe das als großen Vorteil an.
Habt ihr dort Gespräche mit den Mitkommilitonen und auch den Professoren, wenn es eben genau um dieses Thema geht? Die MAH ist ja bekannt für eine sehr praxisnahe Ausbildung, das muss man einfach sagen. Aber sind das Dinge, die ja, wie du es gesagt hast, eben nochmal extrem wichtig sind und wo ihr auch Support eben dazu kriegt, ne? Wie nicht nur zu diagnostizieren, sondern auch zu kommunizieren?
Ja, also da gibt es richtige Fächer für bei uns, auch schon in der Vorklinik, wo es einfach darum geht, Kommunikation. Wie spreche ich Leute an? Wie übermittle ich auch schlechte Nachrichten? Das gehört ja auch zu unserem Job dazu. Und das ist total schwierig, immer die richtigen Worte zu finden. Gerade so, ich möchte ja gerne in die Palliativmedizin gehen. Und das weiß ich sehr an der MAH zu schätzen, dass das auch in der Vorklinik schon sehr praktisch ist. Also wir haben diagnostische Methoden. Da hatte ich zum Beispiel heute eine Vorlesung über die Pädiatrie, über die Kinderheilkunde. Vor ein paar Wochen hatten wir die HNO, die Hals-Nasen-Ohrenkunde. Und das ist für mich immer so ein kleiner, so ein Bonbon, den ich zugeworfen kriege von der Hochschule, weil ich dann immer denke, ja, hier weiß ich Bescheid und hier bin ich gut drin. Und wir mussten auch im Rahmen des Propädeutikums, das ist, da kommt man auch so ein bisschen in die Klinik rein, das ist ganz zum Anfang des Studiums, dass man mal so nett reinguckt und wir Anamnesen erheben und waren richtig in der Klinik drin. Und das hat einfach unglaublich viel Spaß gemacht, weil ja, das einmal so ein bisschen raus aus der Chemie und aus Physik ist und ja, da kann ich mein Wissen und meine Erfahrung einfach total gut einbringen.
Ja, das ist natürlich großartig und die MAH ist, glaube ich, auch bekannt dafür, dass Mitarbeitende ja auch eigene Arbeitsgruppen haben. Wir hatten hier im Podcast schon Mitarbeitende und Kolleginnen und Kollegen, die das SICRO-Programm zum Beispiel machen. Mhm. Da geht es irgendwie Kinderonkologie, ne, die intern eben gesagt haben, wir wollen uns da besser schulen. Wir wollen eben gucken in diesem speziellen Bereich, das muss man natürlich sagen, die Kinderonkologie ist ein sehr spezieller Bereich, aber eben auch das Wissen weiterzugeben. Ne, wie lerne ich ja gut mit Angehörigen und Zugehörigen zu sprechen, auch verständlich zu sprechen. Was bedeutet diese Diagnose? Was bedeutet sie auch im negativen, auch im positiven Fall? Ist das etwas, wo dir deine Erfahrung, die du aufgrund deiner Ausbildung in einer Praxis, auch in einer Klinikum mit den Menschen, die dir da ein bisschen hilft?
Ja, also das würde ich auf jeden Fall sagen. Aber ich bin ganz offen, auch noch viel dazu zu lernen, weil meine Rolle war jetzt die Pflegende in der Klinik und die schlechten Nachrichten überbringen dort einfach die Ärzte.
Na klar.
Ne? Ich war mit am Patientenbett immer dabei und habe mir da schon rausgefiltert, was fand ich jetzt gut, was möchte ich auch so übernehmen, wenn ich mal irgendwann in der Situation bin. Und dann gibt's aber auch Situationen, wo ich denke, nee, so möchte ich es aber nicht machen. Und das, finde ich, ist total hilfreich. Oder auch selber einfach mal in die Rolle zu schlüpfen. Wie fühlt es sich denn an, wenn ich Angehörige bin oder wenn ich Patientin bin? Und ich finde, das hilft einem so ja am meisten einfach gut zu kommunizieren.
Du hast gerade sehr eindeutig über deinen Studienalltag in der Klinik gesprochen. Aber am Horizont hinten ist ja wirklich dann irgendwann mal ja, eine eigene Praxis oder eine Praxisgemeinschaft, in die man vielleicht geht, auf dem Land. Wie wirst du da vorbereitet? Wie siehst du dich da?
Ja, ich glaube, das wird immer sehr oft auch romantisiert, aufgrund auch vieler Fernsehsendungen. Ich muss da mal sehr schmunzeln drüber und habe dazu auch schon viele Kommentare gekriegt. Ich habe ein Pferd und dann sagen meine Arbeitskollegen immer, dann versorge ich halt die Patienten mit meinem Pferd. Nein, das werde ich natürlich nicht machen. Mein Zukunftsziel wäre eine Praxis, auch gerne eine Gemeinschaftspraxis, weil ich die Hoffnung habe, dass man sich dadurch einfach noch breiter ausfächern kann. Und mein persönlicher Traum wäre, eine Arztpraxis zu haben mit einem Palliativzentrum mit dran. Das Konzept gibt es auch schon in der Gegend, wo ich herkomme. Und ich glaube, das hat wirklich Potenzial.
Du hast gesagt, du bist im zweiten Jahr. Das bedeutet, du hast jetzt 5-6 Jahre noch vor dir, bis du ja deinen Facharzt dann vielleicht machst, Internistin bist, Dr. Med vielleicht bist. Das ist noch eine lange Zeit, da kann viel passieren. Und im Hinterkopf weißt du, ich habe einen Vertrag unterschrieben. Wie geht denn dir das damit?
Mir geht's damit sehr gut, weil ich in der Ausbildung schon immer den Traum hatte, Medizin zu studieren. Und ich darf einfach gerade meinen Traum leben. Und es ist noch richtig viel Arbeit, was vor mir liegt, aber ich habe da große Lust zu. Ich freue mich auf alles, was noch kommt. Ich freue mich, wenn jetzt, wenn ich dann ins dritte Studienjahr komme und dann die Klinik losgeht. Und ich versuche nicht, diese lange Zeit zu sehen, sondern ich habe mir das Medizinstudium einfach in Etappen gesetzt. Also jetzt ist die Vorklinik dann nächstes Jahr vorbei, dann geht 3 Jahre die Klinik los und dann gehen die Formulaturen los. Da freue ich mich auch sehr dolle drauf. Und dann ist schon das M2 und wenn das M2 geschafft ist, dann geht es ins praktische Jahr und dann ist 1 Jahr richtig schön Klinik und ja, dann ist das M3 und dann bin ich auch schon fertig. Okay. Also so versuche ich mir das einfach genau so ein bisschen aufzuteilen und wenn ich überlege, wie schnell jetzt dieses erste Studienjahr umgeht, dann wird das nicht mehr so lange dauern gefühlt.
Du hast das gesagt, dein Traum ist es vielleicht eine Praxis zu gründen, eine Gemeinschaftspraxis zu machen, wo andere Ärztinnen und Ärzte auch sind. Wirst du da jetzt schon so ein bisschen vorbereitet? Da ist man dann ja auch Manager seines eigenen Betriebs, wenn man das ja mal sagen kann. Ne? Man hat eine eigene Praxis, man muss sich um Abrechnungen selber kümmern, man hat Mitarbeitende, die man einstellt, also medizinisches Personal, was einen dann unterstützt. Da ist man ja auch dann ja Manager und nicht immer nur Mediziner. Hast du das Gefühl, dass das auch ein Teil sein wird, vor dem man ja auch Respekt haben muss, weil das ist ja nicht unwesentlich.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass man da gut angeleitet wird und man ja auch erstmal so in eine Praxis reingeht und man ist ja nicht fertig mit dem Studium, macht schnell seinen Facharzt und dann sagt man, ja, jetzt mache ich sofort eine eigene Praxis auf. So läuft's ja nicht. Also man macht seinen Facharzt und geht dann auch schon in eine Praxis und wird dort einfach auch sehr, sehr viel noch dazulernen, was außerhalb der Klinik einfach liegt.
Ja. Gibt es aus deiner Erfahrung etwas, wo du sagst, jetzt schon, wo man sagt, okay, vielleicht gibt es da Dinge, kann man verbessern, kann man anders machen, mehr Informationen? Bist du da vielleicht auch immer noch im Kontakt, vielleicht mit der Ärztekammer oder mit Gremien außerhalb der medizinischen Hochschule, die ja dieses Programm gemeinsam eben auch mit dem Land Niedersachsen machen, dass dann Austausch einfach stattfindet? Gibt es da auch mal so eine Feedback-Kultur, wo ihr dann vielleicht auch mal reingehen könnt und sagen kann, okay, aus meiner jetzigen Sicht, das kann vielleicht im halben Jahr ganz anders sein. Hätte ich aber die Anmerkung hier und dort, wie siehst du das?
Ich finde, wir sind da auf einem sehr guten Weg. Ich hatte das Problem, als ich mich für die Landarztquote entschieden habe oder generell dazu, dass ich unbedingt dieses Studium machen möchte, absolvieren möchte, dass mir immer Beispiele gefehlt haben. Also ich habe wie verrückt gegoogelt, wie kann ich irgendwie Medizin studieren und was kann ich machen und was hilft mir meine Berufserfahrung? Und da gab es so, so wenig. Ja, und das ist für mich auch der Anreiz, warum ich das mache, warum ich jetzt hier im Podcast sitze und warum ich auch bei Hallo Niedersachsen war, weil ich finde, das muss einfach nach draußen dringen. Und ich weiß auch, dass es Leute gibt, die sich total unsicher sind, weil sie selber kein gutes Abitur haben oder selber auch nur ein Fachabi haben oder einen Realschulabschluss. Und denen möchte ich einfach Mut machen, dass sie diesen Weg gehen. Und ich habe mich auch total gefreut, weil ich zum Teil angesprochen wurde oder angeschrieben wurde über die sozialen Medien, wo gefragt wurde, oh, kannst du mir nochmal helfen und wie hast du das gemacht? Und ja, ich finde, das wird immer öffentlicher und das gefällt mir sehr gut.
Gibt es was, du hattest das schon angesprochen, was du anderen vielleicht noch mitgeben möchtest? Du hast schon gesagt, Mensch, ich habe den Wunsch, vielleicht Medizin zu studieren?
Ja, also unbedingt. Wenn man da so einen Drang zu hat, das zu machen und Medizin zu studieren, bloß nicht aufgeben, nicht locker lassen. Es gibt auch noch andere Wege, wie man reinkommt. Also man kommt nicht nur durch die Landarztquote ins Studium rein. Also man kommt ja auch ohne Abitur so ins Studium rein. Also es geht auch mit Umwegen. Es gibt den Medizinertest. Ich habe den selber auch geschrieben. Ich konnte den nicht mehr mit einbringen in meine Bewerbung. Aber also wenn ich den Leuten eins mitgeben darf, die das irgendwie möchten und überlegen, unbedingt machen und nicht locker lassen.
Für seinen Einfach Traum für kämpfen.
Genau. Wirklich, ja. Es ist ein schöner Kalenderspruch, aber es ist so.
Vielleicht eine letzte Frage. Landärztin in Niedersachsen, Eher Küste oder eher Berge im Harz?
So ein Mittelding. Ich mag beides sehr gerne. Ich selber bin in Großburg-Wedel groß geworden, habe dann auch eine Zeit lang in Celle gewohnt und könnte mir das da gut vorstellen, so in der Ecke Celle. Dann ja.
Herzlichen Dank, dass du hier warst. Herzlichen Dank, dass du so offen, so frei, aber auch so energetisch darüber gesprochen hast, wie es dir im Medizinstudium geht, warum du gerne diesen Weg gehen möchtest, dass du dich eben auch für Menschen einsetzen möchtest, dass du auch Menschen begleiten möchtest am Ende ihres Lebens, um dieses Wort wird immer sehr benutzt, in Würde Abschied nehmen zu können und das eben vielleicht nicht in einem Krankenhaus zu machen, sondern eben im Rahmen dort, wo sie aufgewachsen und gelebt haben. Das finde ich sehr, sehr schön. Herzlichen Dank, dass du hier warst. Viel, viel Erfolg in deinem Studium, auch das nötige Glück, was man braucht. Und ich hoffe, wir sprechen uns vielleicht nochmal wieder hier in dieser Podcast-Reihe, um zu sehen, wie es dir geht. Oder ja, man liest von dir, dass du deinen Traum wirklich erfüllt hast. Danke, dass du anderen so viel Mut machst. Eine gute Zeit. Herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank. Danke, dass ich hier sein durfte.
Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe den Eindruck, dass Lara eine tolle Landärztin werden wird. Wenn es euch vielleicht ähnlich geht und ihr sagt, Mensch, Landarzt oder Landärztin, das wäre was für mich und ihr die Grundvoraussetzung erfüllt, dann könnt ihr mehr Informationen im Netz finden, beispielsweise unter www.studieren-in-niedersachsen.de. Alle Informationen zum Studium in der MHH findet ihr unter www.mhh.de/studium. Und wenn ihr gerne in der MHH arbeiten wollt, dann schaut doch einmal unter www.mhh.de/karriere vorbei. Freut euch auf weitere Folgen aus dem Alltag derjenigen, die jeden Tag dafür sorgen, dass es Menschen besser geht.